Werte Hörer, wie geht es weiter im Iran? Wie gefährlich ist Ebola für das, was die WHO Weltgesundheit nennt? Und welche Vorzüge sollen sogenannte Public-Value-Medien zukünftig online genießen? Das und vieles mehr hatten wir diese Woche für Sie im Programm. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Kürzlich wurde das Extremszenario der Erderwärmung, das Modell mit der Bezeichnung RCP 8.5, aus dem Weltklimaforschungsprogramm WCRP aussortiert. Demnach wird es auch im künftigen Weltklimabericht des IPCC nicht auftauchen. Damit bricht eine, wenn nicht sogar die wichtigste Säule des internationalen Klimanarrativs weg. Bislang im Gegensatz zu den auf Basis dieses Modells erlassenen Regeln und Gesetzen. Dr. Christoph Kanne, Energieexperte und Sprecher der Initiative Vernunftkraft, erläuterte die bröckelnden Grundlagen der Prophezeiungen und die politischen Folgen.
Zum einen ist das ein wichtiger wissenschaftlicher Punkt, dass jetzt mal die klimawissenschaftliche Community deutlich gesagt hat, dieses Szenario entspricht nicht einer wissenschaftlich vertretbaren Realität. Das ist insofern auch ein wichtiger Meilenstein, als dass mit klimawissenschaftlichen Extremszenarien gerade in der deutschen Debatte sehr intensiv gearbeitet wurde. Da gibt es vor ein paar Tagen ein sehr interessantes Interview von dem deutschen Klimawissenschaftler Hans von Storch, der dort sehr deutlich gesagt hatte, dieses Modell war die extremste Art, Klimaveränderungen zu modellieren. Es war aber de facto nie realistisch gewesen. Dennoch kam ein sehr großes Bedürfnis auf, gerade in der deutschen Wissenschaft und der die Wissenschaft begleitenden Kommunikation, den Medien, sich dieses Modell und seine Folgen herauszunehmen, um eine, ja, neudeutsch würde man sagen, Awareness zu schaffen. Das heißt, man braucht da auch diese katastrophisierenden Szenarien, um dieses Bewusstsein in der Klimadiskussion zu schaffen. Herr von Storch hat das sehr, sehr kritisch in diesem Cicero-Artikel dort kommentiert. Er hat wortwörtlich gesagt, dass dahinter die Motivation gestanden hat. Wenn man die Öffentlichkeit stärker erschreckt, entsteht am Ende eine effizientere Klimaschutzpolitik. Das heißt, man kann das auch ein Stück weit als einen Sündenfall betrachten. Das heißt, die Wissenschaft ist, wenn man keine unlauteren Motive unterstellt, hat sie sich selbst in einen Handlungsdruck gebracht. Ich möchte aus meinen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch öffentlichen Handlungsdruck erzeugen. Das kann ich am besten tun, indem ich die extremsten Modellierungen aufzeige, indem ich also den Worst Case betrachte. Und das ist in der deutschen Öffentlichkeit geschehen. Wenn man es aus einer wissenschaftlichen Sicht betrachtet, ist es nicht unvernünftig, auch mit extremen Szenarien zu arbeiten, weil dann kann man am deutlichsten den Effekt von Einflüssen damit studieren, in dem Fall des anthropogenen Einflusses auf das Klima. Das ist also nicht das Thema. Aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist es durchaus legitim, so eine Obergrenze zu identifizieren, die dann auch eine gewisse faktische Klarheit bringt, was die Einflussfaktoren sind. Nur wenn man dann hingeht und dann sagt, dieser Worst Case ist der Standardfall des Business as usual, dann wird es schwierig. Und dieser Punkt wird auch eigentlich schon länger kritisiert in der wissenschaftlichen Diskussion. Das bedeutet, dass der ein sehr viel geringeres Ausmaß hat. Und dann bedeutet es vor allen Dingen für die politische Diskussion, ist ein sehr harter Klimakurs, den man jetzt auch als noch viel härtere Deindustrialisierung in Deutschland sieht. Ist der denn wirklich gerechtfertigt? Ist denn ein Szenario, das jetzt wesentlich milder ist, rechtfertigt dies eine solche Vorgehensweise Ohne Frage steht da ein Klimawandel nach wie vor als eine Herausforderung da, aber es ist nicht mehr der globale Untergang, sondern es ist eher eine handhabbare Zivilisationsaufgabe, die da vor uns steht. Und wenn wir die derzeitigen Probleme Deutschlands sehen, dann ist das im Moment tatsächlich nicht mehr unser größtes Problem. Das muss man erst einmal rational so feststellen.
Noch immer gibt es kein Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Lässt sich eine erneute Eskalation verhindern? Inwiefern werden die Sanktionen gelockert? Wird es einen umfassenden Friedensvertrag geben? Welche Ziele jetzt überhaupt noch durchsetzbar sind, erläuterte Cyrus Shayek, Professor für internationale Geschichte und Politik am Graduierteninstitut in Genf.
Ich würde sagen, dass wir zuerst einen großen historischen Bogen zurückschlagen müssen, und zwar zum Zeitpunkt der iranischen Revolution. Bis zu diesem Zeitpunkt, das heißt in den 70er Jahren jedenfalls, war der iranische Staat, der damals ein Alliierter Amerikas war, der Haupt sozusagen Polizist des Persischen Golfs. Die iranische Revolution 1979 und auch der sowjetische Einfall in Afghanistan im gleichen Jahr haben dann aber die Sicherheitsarchitektur des Golfes auf den Kopf gestellt. Das heißt, die Amerikaner wurden langsam aber sicher immer zentraler, was wiederum für den Iran immer mehr ein Sicherheitsproblem wurde. Dieses Problem, und jetzt gehen wir so ein bisschen in eine mittelfristige Zeitschablone hier, wurde dann ein immer größeres Problem ab ungefähr 2001, 2003. Die Hörer möchten sich sicher daran erinnern, dass zu jedem Zeitpunkt die Amerikaner zuerst Afghanistan und dann Irak eroberten, das war nach 9-11. Und einige Leute in der damaligen Bush-Administration haben auch damit gedroht, dass der Iran das nächste Land sozusagen auf der Liste sei. Und das hat natürlich dann die Iraner bedroht, die sozusagen in Reaktion darauf begonnen haben, sich ein wenig anders zu disponieren. Sie haben erstens ihr Atomwaffenprogramm ein bisschen stärker aufgezogen, als es schon vorher schon der Fall war. Und sie haben auch damit begonnen, ihre schon existierenden regionalen Proxies, das heißt ihre Partner, aufzubauen. Das hat dann wiederum erstens die Amerikaner und zweitens auch die Israelis verunsichert. Und diese Situation hat dann so eine Spirale langsam, aber sicher immer mehr in Schwung gebracht, die dann nach sehr vielen Ups und sozusagen Downs 2025 das erste Mal eben einen vollen, richtigen Krieg zwischen Israel, und die Amerikaner kamen ja dann auch dazu, und den Iran geführt hat und dann 2026 ja diesen zweiten größeren Krieg erzeugt hat. Das heißt, im Prinzip eine Art und Weise, den Krieg 2026 zu sehen, ist, dass man sagt, dass hier sozusagen ein gegenseitiges Unsicherheitsproblem bestand. Die Amerikaner und zum Teil auch die Israelis haben gewisse Dinge getan, die die Iraner verunsichert haben. Und die Iraner haben dann im Gegenzug andere Dinge getan, eben zum Beispiel diese regionalen Proxies, aber auch das Atomwaffenprogramm, das die Amerikaner und die Israelis verunsichert haben. Und Anfang 2026, um jetzt diese Geschichte noch abzuschließen, haben dann die Amerikaner und die Israelis miteinander beschlossen, dass es an der Zeit sei, in Iran wirklich zu versuchen, nicht nur das Atomwaffenprogramm sozusagen auszuschalten und das Raketenprogramm des Irans, sondern auch vielleicht sogar einen Regimewechsel herbeiführen zu können. Und keines dieser drei Ziele sind in diesem Krieg ja im Prinzip erreicht worden. Das muss man sehr, sehr klar sagen. Das heißt, um das nochmal so zusammenzufassen, eine sehr lange Geschichte, die in diesem Krieg 2026 gegipfelt hat. Ich glaube, wenn überhaupt eines der Hauptziele Israels und Amerikas umgesetzt werden kann, und auch das ist nicht sehr klar, ist es, das Atomwaffenprogramm in einer gewissen Art und Weise akzeptabler zu machen oder es abzubauen. Obwohl ich denke, dass dies von Amerika sehr große Konzessionen erfordern wird. Die beiden anderen Ziele, das heißt Regimewechsel, aber auch das Raketenprogramm, sind, glaube ich, wirklich mehr oder weniger klarerweise vom Tisch. die paradoxe Situation hier ist, dass der Krieg Iran einerseits wirtschaftlich zwar sehr schwer geschadet hat, aber dass der Iran durch die Schließung der Hormuzstraße und auch durch die Attacke arabischer Golfstaaten, besonders der Vereinigten Arabischen Emiraten, durch den Krieg ein Verhandlungspfand geschaffen hat, das es dem Iran jetzt erlaubt, gegenüber Amerika besser zu verhandeln als vor dem Krieg. Das ist wirklich ein Paradox, das für die Amerikaner natürlich nicht nur in der Region, sondern auch global von großem Nachteil ist. Das ist sehr klar.
In der Türkei ist es erneut politisch turbulent geworden. Nach der Absetzung des Oppositionschefs Özgür Öze wurden weitere Politiker der größten Oppositionspartei CHP festgenommen. Die Regierung rechtfertigt das mit Ermittlungen gegen Korruption und Unregelmäßigkeiten. Der Soziologe und Türkei-Experte Kenan Güngör analysierte in 1820, ob sich das Land im Umbruch befindet.
Grundsätzlich muss man immer sagen, das ist nichts Neues, dass Oppositionspolitiker festgenommen worden sind, dass Bürgermeister ihres Amtes enthoben wurden, dass es die Repressionen dazu gab. Das hat in den letzten fast 15 Jahren schon sehr viel System. Das hat früher meistens die pro-kurdische Partei HDP getroffen. Der ganz große Unterschied jetzt ist, dass es die größte Oppositionspartei und die traditionsreichste Partei in der Türkei, nämlich die CHP, getroffen hat. Und die CHP sieht sich als die Partei eigentlich, das ist die Gründerpartei der türkischen Republik. Und das ist die stärkste Opposition, die in der Tat jetzt bei den letzten Wahlen ja die AKP stark herausgefordert hat und sie haben einfach hauchdünn erst gewonnen. Und in dem Maße die AKP spürt, dass es sie einen starken Gegenwind hat, in dem Maße versucht sie, diese Partei zu zerschlagen. Dass man jetzt wirklich frontal die größte Traditionspartei der Türkei angreift und sie zerschlagen möchte und somit eigentlich de facto die ganze Opposition, die für die AKP-Regierung gefährlich sein kann, damit sozusagen lahmzulegen, das ist etwas, wo man dann sagt, da wird auch dann die Wahl immer mehr und mehr zur Makulatur, weil wir jetzt merken, dass, was früher Erdogan immer gesagt hat, dass die Wahlergebnisse wichtig seien. Das hat er so lange gesagt, solange er immer sicher sein konnte, dass er gewählt wird. Jetzt ist das so aber, dass man eigentlich nach jeder verlorenen Wahl oder wo sie Einbußen haben, dann versuchen mittels des Rechtsweges, also mittels der Justiz, dies zurückzumachen, indem sie überall die Bürgermeister absetzen und dann Personen ihres Interesses dort reinsetzen. Es gibt gegen die CHP zwei Stoßrichtungen. Das eine ist, dass man der CHP und den ehemaligen, eigentlich auch den aussichtsreichsten Präsidentenkandidaten, der jetzt im Gefängnis ist, ihm hat man Korruption vorgeworfen. Man wirft allen CHP-Bürgermeistern Korruption vor. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man jetzt über dieses Verfahren, dass die letzte Wahl irgendwie halt gekauft sei, das ist ein Argument des ehemaligen Vorsitzenden übrigens der CHP. Und das ist neu, dass man eigentlich den ehemaligen Vorsitzenden, der lange auch Vorsitzender der Partei war, ihn eigentlich ins Amt helfen möchte, weil sie sich dadurch, die AKP, sich dadurch natürlich einen eher angenehmeren und weniger gefährlicheren Oppositionskandidaten sieht und keinen so aussichtsreichen wie der ehemalige Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, der im Gefängnis ist, oder aber auch jetzt Özgür Özel. Also die AKP ist wirklich begnadet darin, auch durch ihr ganzes Abhörsystem, durch den Geheimdienst, die für sie arbeiten, die hören eigentlich alles in der Türkei ab und sie sammeln für jeden Politiker einen Ordner und man kann jeden Politiker irgendwas mit etwas sozusagen dann mit Vorwürfen machen. Es gibt auch Bürgermeister, die wirklich unter Druck gesetzt worden sind, die dann von der CHP zur AKP gegangen sind. Und das Interessante ist, dass die AKP das natürlich nur mit der Opposition macht und es gibt genug auch internationale Berichte, dass natürlich die größte Korruption in der Türkei und Machtmissbrauch von der Regierung passiert, aber dort gibt es bis heute kein einziges Verfahren dagegen. Das heißt, man sieht, dass es eigentlich eher die Justiz instrumentalisiert wird, um die Opposition eigentlich sozusagen nicht gefährlich werden zu lassen. Und ich glaube, der letzte Punkt, wir müssen erkennen auch, dass das auch zugleich nicht nur eine die Stärke der AKP zeigt, sondern eigentlich auch zugleich ihre Schwäche. Wäre die AKP sicher, dass sie die Wahlen gewinnen würde, hätte sie diesen Weg gar nicht eingeschlagen. Aber in dem Maße die AKP merkt, dass es um sie sehr eng wird, nutzt sie immer mehr und mehr sozusagen die Mittel der Justiz, um die Opposition zu schwächen. Das zeigt wiederum auch ihre Schwäche wiederum, die jetzt in den Wahlbefragungen niemals auf ihre 50% kommen können, auch mit der Koalition nicht, und sie einem Gleichauf sind mit der CHP. Erdogan ist ein ziemlich pragmatischer Politiker, und die einzige wirkliche Konstante, die er hat, ist einfach sein Machterhalt und sozusagen die Schaffung einer Dynastie. Und jetzt ist er schon in einem bestimmten Alter, wo er eigentlich seinen Sohn als weiteren nächsten Kandidaten aufstellen möchte. Das heißt, man möchte eigentlich stückweit so ein dynastisches System aufbauen. Und für ihn, er war ja mal ein Islamist, dann wurde er ein Liberaler und jetzt ist er sozusagen eher ein Nationalist geworden. Und ich glaube, er ist da sehr inhaltlich, sehr, sehr flexibel, unter der Voraussetzung, dass er an der Macht bleiben kann. Und da sind ihm wirklich, und ich sage das wirklich sehr bewusst, alle Mittel recht.
Die deutsche Geldverteilungs- und Alimentationspolitik rühmt sich bisweilen im Kampf für unsere Demokratie, allerlei Zivilgesellschaften mit horrenden Steuergeldsummen zu finanzieren. Das wurde und wird getan, weil diese Vereine und Organisationen häufig als politisches Vorfeld ihrer Geldgeber fungieren, was ihnen nach innen wie nach außen den Status einer doppelten Notwendigkeit verleiht. Nach innen als Stabilisator der gewünschten politischen Linie, nach außen als Bollwerk zum Schutze unserer Demokratie. Doch was ist, wenn sich eine Finanzierung auch unter diesen Gesichtspunkten nicht mehr rechtfertigen lässt und trotzdem weiterläuft? Antwort: Man ändert ihre Zieldefinition bzw. widmet sie um. Ein Beispiel dafür ist die Stiftung für die Opfer von Zwangsarbeit in der NS-Zeit. Sie wäre inzwischen überflüssig, aber sie wirkt weiter. Der Journalist Alexander Heiden hat die unterstützten Projekte analysiert. Wie kann es sein, dass eine solche Stiftung noch so aktiv ist?
Das liegt eigentlich daran, dass weitsichtige linke Aktivisten einen bestimmten Passus in die Rechtsgrundlage geschmuggelt haben. Im Jahr 2006 hat die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ, ihre letzte Wiedergutmachungszahlung geleistet. Bis dahin hatte sie seit ihrer Gründung im Jahr 2000 etwa 4,4 Milliarden Euro an mehr als 1,6 Millionen ehemalige Zwangsarbeiter in ungefähr 100 Ländern ausbezahlt. Damals waren schon die meisten Empfänger hoch betagt und viele starben kurz nach Erhalt der Entschädigung. Aber im Stiftungszweck, im Paragraph 2 des Stiftungsgesetzes, das es gibt, steht ein Satz, den will ich ganz kurz zitieren, weil man es dann gut versteht. Innerhalb der Stiftung wird ein Fonds Erinnerung und Zukunft gebildet. Seine dauerhafte Aufgabe besteht darin, vor allem mit den Erträgen aus den ihm zugewiesenen Stiftungsmitteln Projekte zu fördern, die der Völkerverständigung, den Interessen von Überlebenden des nationalsozialistischen Regimes, dem Jugendaustausch, der sozialen Gerechtigkeit, der Erinnerung an die Bedrohung durch totalitäre Systeme und Gewaltherrschaft und der internationalen Zusammenarbeit auf humanitärem Gebiet dienen. Das ist eine Art Generalvollmacht zur Förderung von allem und von jedem, und davon macht die Stiftung jetzt ausgiebig Gebrauch. Bei ihrer Gründung hatte die EVZ einen klaren politischen Auftrag. Deutschland wollte die überlebenden Zwangsarbeiter der NS-Zeit finanziell entschädigen. Davor gab es über Jahrzehnte Zögern und Streit und Gerichtsprozesse. Und erst so zum Ende des 20. Jahrhunderts kam Bewegung in die Sache. durchaus auch wegen Sammelklagen in den USA gegen deutsche Unternehmen, die in der NS-Zeit Zwangsarbeiter beschäftigt hatten. Da drohte natürlich erhebliches finanzielles Ungemach. Und Edzard Reuter, der damalige Vorstandsvorsitzende der Daimler-Benz AG, begründete das Projekt so, es gehe darum, den Opfern der nationalsozialistischen Zwangsarbeit ein Zeichen der Anerkennung ihres Leidens zu geben, sowie um eine materielle Geste der Verantwortung. Ja, große Worte, aber das hatte schon seine Berechtigung. Also damit wurden überlebende NS-Zwangsarbeiter gefördert. Die Idee war also historisch begründet und konkret, aber die Umsetzung dann nicht mehr.
Es existiert eine Liste, die definiert, was genau gefördert wurde.
Das war etwas kompliziert, von der Stiftung diese Liste zu bekommen. Die Liste ist offenbar auch nicht vollständig, weil uns mitgeteilt wurde, dass nach dem Informationsfreiheitsgesetz die Stiftung keine Informationen herausgeben müsse, die Menschen in Gefahr bringen könnten. Und da die Stiftung offenbar auch Projekte fördert in der Ukraine oder mit ukrainischen Begünstigten, wurde uns mitgeteilt, dass leider, da Russland die Stiftung auf die Liste unerwünschter Organisationen gesetzt habe, man aus Verantwortung und aus Sicherheitsgründen nicht alle geförderten Projekte uns mitteilen könne. Wir haben eine Liste bekommen, die genau 280 Positionen umfasst. Die kleinste Fördersumme liegt bei 1.000 Euro. Die höchste Förderung beträgt 850.000 Euro. Und zwar für ein Projekt mit dem schönen Titel Produktion eines Anime-Musicals, künstlerische Verarbeitungen der Schicksale von Sinti und Roma. Überhaupt sind Sinti und Roma eine zentrale Gruppe, die von Förderungen profitiert, mit Projekten, wo man es, nicht unmittelbar auf Anhieb versteht. Also zum Beispiel das Programm Romnia Power, Empowerment für junge Romnia in Torgau West. Das ist der EVZ 60.000 Euro wert. Was das mit NS-Zwangsarbeit zu tun hat, konnte uns keiner erklären.
Energie, Schifffahrt, Öl, Automobilproduktion und Luftfracht. Seit dem Krieg im Iran sind die globalen Lieferketten gestört. Insbesondere japanische Rohölimporte brachen im April 2026 um fast 66% ein. In Deutschland warnt der Verband der chemischen Industrie vor einer anhaltenden Krise wegen des Mangels an Öl und Gas. Der Logistikexperte Wolfgang Stölzle erklärte weitere Auswirkungen auf Europa.
Die Straße von Hormuz selber, der Seeweg, hat im normalen Tagesbetrieb ca. 140 Schiffe, die dort passieren. Im Wesentlichen mit Erdöl beladen, mit Flüssiggas, also LNG und auch mit Düngemitteln beladen. Wie wir alle wissen, ist diese Straße von Hormuz ein- oder zweiseitig blockiert. Das weiß man oft nicht so genau. Jedenfalls kommen derzeit kaum mehr, nur vereinzelt, wenn überhaupt, Schiffe durch. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist vor allem der große Luftfrachthub in Dubai und der war am Anfang des Nahostkriegs lahmgelegt, der wurde auch beschossen und das hat ganz andere Konsequenzen damals gehabt, muss man heute sagen, als die Blockade der Straße von Hormuz. Und man kann allerdings nur spekulieren, inwieweit die Folgen von damals, sprich Mitte März 2026, mittlerweile ausgebügelt sind, die Zahnrädchen wieder ineinander greifen oder nicht. Die Nachrichtenlage dazu ist außerordentlich dürftig. Die Erdöllieferungen bleiben mehr oder weniger aus. Es werden Ersatzpipelines derzeit gebaut. Wann die in Betrieb genommen werden können, entzieht sich meiner Kenntnis. Das betrifft dann in der Folge Benzin, Diesel und auch Kerosin. Die Lage in der Schweiz ist laut dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung Stand gestern, sprich 25. Mai, bis Ende Mai gesichert. Das fand ich fast zum Schmunzeln. denn zum Juni geben sie noch keine Informationen heraus. Das heißt, man liest ja ab und zu allenfalls was über anstehenden Kerosinmangel. Dazu äußert sich das Bundesamt nicht. Es äußert sich eben aber auch nicht über Benzin, Diesel und Erdöl wohl zum Heizen. Dazu kommt dann die Düngemittelknappheit, über die nur vereinzelt berichtet wird. Die betrifft natürlich auch die Schweiz, wie man gerade in den letzten Stunden auch lesen konnte. Noch viel stärker ist Afrika betroffen. Da sind die Düngemittel, wenn denn überhaupt, zu spät auf dem Weg oder gar nicht. Das heißt, wir müssen gerade in Afrika mit übelsten Hungersnöten rechnen, deren Ausmaß heute noch gar nicht greifbar ist. Des Weiteren gibt es dann Produktionsstopps in den Industrien, die Mineralölprodukte brauchen, die ganz bestimmte Metalle brauchen. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben so einen Streueffekt in ganz verschiedenste Branchen hinein, der sich mindestens mal in Knappheiten ausdrückt und auf jeden Fall in Preiserhöhung. Es war die absolute Effizienzmaximierung, die in den letzten 20, 25 Jahren erreicht werden konnte in der Logistik. Und davon haben wir alle profitiert, nämlich über sehr, sehr niedrige Einstandskosten, auch hier in der Schweiz, Waren die in immer größeren Mengen über weite Distanzen hertransportiert worden, sind immer billiger geworden. Und insofern war das eine enorme Logistikleistung. Und jetzt kommt das Aber. Sie ist unter zwei Voraussetzungen entstanden und machbar geworden. Die erste ist Arbeitsteiligkeit, also die Verteilung von Wertschöpfung auf mehrere Stufen, funktioniert und ist belastbar. Und zweitens Globalisierung. Und die beiden Faktoren wirken zusammen. Und man ist davon ausgegangen, dass damit nicht wesentlich neue Risiken verbunden sind. Und jetzt hat sich die Lage geändert. Jetzt sind diese Risiken da. Sie greifen teilweise brutal. Und damit sind diese Effizienzmaximierungskonzepte der Logistik momentan nicht mehr up to date. Sie wirken nicht mehr. Was ich kritisiere, ist, dass diese Effekte bereits in der Corona-Zeit sehr transparent geworden sind, sehr sichtbar geworden sind, aus ganz anderen Gründen. Das waren politische Maßnahmen, da gab es keine faktischen Risiken durch geopolitische Spannung oder was auch immer. Aber die Lieferketten sind stark gestresst, gestört, teilweise zusammengebrochen. Und damals kam dann der Aufruf nach Resilienz in der Logistik hoch, wurde sehr populär. Und er wurde ganz schnell vergessen, nachdem die Maßnahmen abgeschafft worden sind. Man ist zum alten Daily Business übergegangen. Und das ist meine Kritik.
Corona ist vorbei, die Klimakrise abgesagt, das Hunter-Virus wird belächelt. Der erklärte Klimanotstand, den ein Expertengremium der WHO empfiehlt, scheint bislang nicht zu verfangen. Und die Migrationskatastrophe ist zwar real, aber aus politischen Gründen ungeeignet für eine politmediale Massenmobilisierung. Was also bleibt, wenn das bislang erfolgreiche Manipulationsschema seine Wirkkraft verliert? Ein Umdenken? Eine Abkehr von Schreckensbildern und Massenhypnose? Die aktuelle Antwort darauf heißt Ebola und soll tun, was Hunter und Corona nicht mehr vermögen. Gefahr suggerieren, gegen die medizinisch, politisch und medial angekämpft werden müsse. Folglich hat WHO-Chef Tedros Ghebreyesus wegen eines aktuellen Ebola-Ausbruchs in Afrika sofort eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Der Tropenmediziner Professor Martin Hadic erläuterte, wie dramatisch die Lage tatsächlich ist.
Man muss davon ausgehen, dass also dieses Virus zoonotischen Ursprungs ist, also vom Tier auf den Menschen überspringt in bestimmten Settings. Als klassische Quelle wird angeführt eine Fledermausart, unter anderem der sogenannte Nilflughund. Die Menschen infizieren sich aber meines Wissens nach, kann ich nicht sagen, ob häufiger, aber zumindest auch häufig, durch sogenanntes Bushmeat, also durch Wildtiere, die im Wald eben leben oder auch dort verstorben sind. Man muss sich ja so vorstellen, wenn zum Beispiel Menschenaffen wie Gorillas daran versterben, dann ist das für die einheimische Bevölkerung natürlich eine oft unerwartete riesige Proteinquelle. Und das wird dann natürlich verarbeitet und gegessen. Und bei der Verarbeitung kann es natürlich auch durch den Kontakt mit Körpersäften des veränderten Tieres auch zu entsprechenden Infektionen kommen. Bei SARS-CoV-2 wissen wir ja mittlerweile mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass dieses Virus in einem Labor sozusagen hergestellt wurde. Wobei, vielleicht mache ich mir jetzt auch ein Fass auf und ernte große Kritik, ich mir nicht sicher bin, dass es das Wuhan Institute of Virology war, also ob es wirklich dieses chinesische Labor war. Es gibt doch auch deutliche Indikatoren dafür, dass auch die USA und Kanada da ihre Hände im Spiel gehabt haben und die Chinesen vielleicht alleine gar nicht in der Lage waren, so ein Virus zu konstruieren in letzter Konsequenz. Und natürlich gibt es diesen Verdacht aus meiner Sicht zum Beispiel auch bei diesem Mpox, nicht bei diesem Affenpockenvirus Stamm 2b, der dann plötzlich aufgetreten ist und der ja für Affenpocken ein völlig atypisches Verhalten gezeigt hat, sowohl vom Ansteckungsverhalten her als auch von der klinischen Ausprägung. Und auch bei Ebola ist das natürlich grundsätzlich denkbar, weil ja beispielsweise auch bekannt ist, dass manche Laboratorien und manche Personen sehr intensiv an Ebola forschen oder zumindest geforscht haben. Und Forschung bedeutet natürlich auch immer die Verlockung zu experimentieren. Und in Anbetracht dessen, dass es bedauerlicherweise unter Wissenschaftlern auch so kranke Geister gibt, die Gene-of-Function-Forschung machen, also versuchen, Krankheitserreger noch problematischer zu machen. Und Gene-of-Function geht ja in zweierlei Richtung, nicht? Das kann einerseits sein, dass man es höher pathogen macht, also krankmachender macht, als das Virus eigentlich ist. Das ist ja bei Corona passiert. Oder dass man es ansteckender, also infektiöser macht. Besonders bösartig ist es, wenn man an beiden Schrauben dreht, nicht? Und nachdem es diese Krankengeister offensichtlich gibt, wir haben ja den Beweis dafür bei SARS-CoV-2, muss man immer sozusagen vom bösesten Szenario ausgehen. Und das heißt, auch das Ebola-Virus wird für manche Leute attraktiv sein, mit dem Experimente zu machen und es zum Beispiel höher ansteckend zu machen, weil Ebola ist eigentlich sehr wenig ansteckend. Wenn ich es jetzt ganz bösartig sagen möchte, dann ist es, Ebola bekommt man nicht, Ebola holt man sich. Der Gesundheitsnotstand, also der Public Health Emergency of International Concern, wird ja nicht von der WHO ausgerufen, sondern vom Direktor der WHO, in dem Fall vom Dr. Tedros Ghebreyesus. Und dass der eigenwillig agieren kann, hat er gezeigt damals bei Mpox, also bei den Affenpocken, wo er ja entgegen dem Ratschlag seines Expertengremiums, das war damals, glaube ich, 7-4, gegen den Ausruf des Notstandes, er das trotzdem gemacht hat. Und insofern wäre es interessant, mir ist es jetzt nicht bekannt, wie denn hier das Expertengremium entschieden hätte oder entschieden hat und ob sich Dr. Tedros Ghebreyesus an die Empfehlung seines Expertenrates gehalten hat. Also er hat den Notstand ausgerufen und aus meiner Sicht ist es zweifelhaft, ob das wirklich berechtigt ist. Weil ähnlich auch wie bei Corona wird ja vermutlich auch in diesem Fall das möglichst stark aufgeblasen, um scheinbar zu rechtfertigen, dass sozusagen so ein Notstand ausgerufen wird.
Eine aktuelle Studie des Schweizer Staatssekretariats für Migration mit dem Titel Abschätzung der Auswirkung einer Begrenzung der Bevölkerung in der Schweiz auf 10 Millionen kommt hinsichtlich der Kosten, die durch Zuwanderung verursacht werden, zu gemischten Ergebnissen. So erhöhe die Zuwanderung zwar Infrastruktur, Gesundheits- und Sozialkosten, führe aber zugleich zu höheren Steuer- und Sozialabgaben. Zuwanderer, die als besonders hochqualifizierte Arbeitsmigranten bezeichnet werden, hätten oft eine positive Fiskalbilanz. Was die Zuwanderung die Bürger in der Schweiz wirklich kostet, erklärte der Wirtschaftsjournalist Werner von Tobel.
Wenn man es genau betrachtet, sieht man, dass durch die Zuwanderung natürlich immer wieder ein neuer Bedarf an Arbeitskräften entsteht. Und normalerweise passiert das so, dass wir Firmen anlocken, dank günstigen Steuern. die lassen sich dann in der Schweiz nieder, suchen Fachpersonal, das meistens sehr gut bezahlt ist. Und dieses Fachpersonal lebt ja dann auch in der Schweiz, konsumiert hier und vor allem braucht Wohnungen, die erst gebaut werden müssen. Und dann haben wir eine quasi nachgeschobene Immigration von Leuten, die dann die Wohnungen bauen für die Neuzugezogenen, die ihre Kinder hüten, die in den Schulen ihre Kinder erlernen, kreieren ihre eigene Nachfrage, die dann wiederum nach Einwanderung ruft, weil die wandern ja im Prinzip in eine weitgehend vollbeschäftigte Schweiz ein. Wir haben eine Zuwanderung, die nicht nur die demografische Lücke schließt, auf die wir vielleicht noch zu reden kommen, sondern die geht ständig weiter. Also wir haben in den letzten 10 Jahren eine Einwanderung gehabt, Arbeitseinwanderung, also ohne Asylanten, von im Schnitt 100.000 pro Jahr.
Kann das gestiegene BIP mit erhöhter Zuwanderung erklärt werden?
Also erstens, wir haben pro Kopf nicht etwa gleich viel wie Deutschland und Österreich oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Wäre es ohne Zuwanderung noch weniger gewesen? Wahrscheinlich nicht. Und man muss ja auch bedenken, ein beträchtlicher Teil des BIPs wird ja dadurch aufgebracht, dass wir für die neuen Wohnungen bauen müssen, Infrastruktur aufbauen müssen und so. Und das ist dann eigentlich im Sinne der bestehenden Bevölkerung ist das gar kein Wachstum, sondern das sind Ausgaben, die nötig werden, um diese Leute anzusiedeln. Und wenn man das abziehen würde, dann wäre man nahe bei Null. Und wenn man darüber hinaus mal nicht die BIP-Zahlen betrachtet, sondern die Lohnentwicklung, dann war die sehr schwach, bis in vielen Branchen auch negativ. Also zu behaupten, dass wir die Einwanderung brauchen, um zu wachsen, das lässt sich eigentlich mit Zahlen nicht belegen. Da kann man auch immer das Gegenteil genauso gut belegen. Also zum einen geht es um die Kosten, die ich erwähnt habe. Also die Leute, die neu kommen, müssen installiert werden, Schulen müssen ausgebaut werden, die Energieversorgung muss ausgebaut werden, das kostet. Und dann gibt es natürlich die Kosten bei den Wohnungen und Mieten. Also die Schweiz hat etwas anders wie Österreich und Deutschland. Wir haben eine relativ hochqualifizierte Einwanderung, also Expats, Leute, die ihr Geld verdienen auf der Pharmaindustrie, auf diesen Metaversen und so. Und da sind die Löhne im Schnitt deutlich höher wie in der Schweiz. Und auf dem Immobilienmarkt, das wissen Sie, da entscheiden nicht die Kosten über die Preise, sondern die Kaufkraft der Nachfrager. Und dann haben wir vor allem in den Gebieten, wo viele Experts einwandern, also Zug, Zürich, Genf und andere, haben wir sehr hohe Mieten. Also ich habe kürzlich mal nachgeschaut, in Zug zum Beispiel, 4-Zimmer-Wohnung, da lag der Schnitt der ersten 14 angebotenen Wohnungen etwa bei 5.000 Franken. Und das mittlere Familieneinkommen auch in Zug liegt rund 8.000 Franken. Für den Normalverdiener ist das sehr teuer, weil wir müssen die Mieten bezahlen, die man eben von den reichen Zuwanderern abverlangen kann. Auch in Zürich liegt 4-Zimmer-Wohnungen unter 4.000 gibt es kaum und das steuerbare Familieneinkommen liegt etwa bei 6, 6,5. Also das für einen Normalverdiener geht das eigentlich gar nicht mehr. Und das ist ein Riesenkostenfaktor und auch ein Riesenumverteilungsfaktor, weil irgendjemand kassiert ja das. Also wenn Sie früher mal ein Einfamilienhäuschen geerbt haben von Ihren Eltern, dann kann man das jetzt typischerweise umgebaut in einen 4-5-Zimmer-Block. Von 2 in dieser Mieter können Sie leben, ohne selber arbeiten zu müssen. Und das gibt natürlich eine große Umverteilung zugunsten von relativ wenigen Bodenbesitzern, die von den Mietern bezahlt werden muss.
Was sind die Gründe dafür, dass Immobilienbesitzer die Rolle der Zuwanderung bei Kostensteigerungen nicht benennen wollen?
Ein Grund dafür ist sicher auch die Lobby der Immobilienbesitzer, also der Hauseigentümerverband, die ständig mit einem Narrativ unterwegs sind und sagen, das Bauen ist immer teurer geworden. Es gibt mehr Einsprachen natürlich, die Bauvorschriften sind ein bisschen mehr geworden und da kann man eine ganze Litanie aufzeichnen und den Eindruck erwecken, das seien effektive Kosten, die ich als Mieter bezahle. Aber 50, manchmal 60, 70% dessen, was ich als Miete bezahle, ist in den allermeisten Fällen ist das einfach Entschädigung für die Bodenbesitzer, die halt ihren Boden mit 1 Million bewerten können und dann darauf 3% Rendite nehmen und dann das kassieren. Aber es gelingt dieser Lobby, so das Narrativ zu entwickeln, dass das Wohnen an sich teuer sei. Und dann kommt man sich nicht auf die Idee, dass da letztlich einfach eine Umverteilung stattfindet, wenn man glaubt, dass das effektive Kosten sind. Musik
In Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention, EMRK, ist die Freizügigkeit geregelt. Absatz 2 definiert unmissverständlich, dass es jedermann freisteht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen. Das hatte auch der Bundessprecher der Identitären Bewegung, Maximilian Merkel, vor. Er wollte zum sogenannten Remigrationsgipfel nach Portugal reisen, wurde jedoch am Flughafen München von der Bundespolizei daran gehindert. Er erläuterte den Ablauf der Geschehnisse und die Begründung der Behörden.
Nun ja, sie haben mich beiseite genommen, haben gesagt, sie müssen meine Personalien kontrollieren. Und ich sag's mal so, da weiß man meistens schon, was los ist und man kann sich effektiv dagegen auch nicht wehren. Also da kommt ein Beschluss, auf den darf man nochmal 2 Stunden warten, dass man den Flug auch sicher verpasst hat, dass man Ausreiseverbot hat und da sind einem erstmal dann auch die Hände gebunden. Man wird da einfach abgeführt und muss sich mit seinem Schicksal erstmal abfinden. Es ist komplett absurd. Also die offizielle Begründung ist, dass es dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland schaden würde, wenn ich in Porto mit anderen Leuten auf einer Bühne zivilisiert diskutiere. Witzigerweise ist auch angeführt, dass es komplett egal wäre, wie die Gesellschaft in Portugal darüber denken würde, was ich dort mache. Ganz merkwürdig, also eigentlich hat man gar keine Begründung und noch viel schlimmer, es werden verschiedene Thesen vom Verfassungsschutz aufgestellt, welche Forderungen wir vertreten würden. Aber keine einzige dieser Forderungen ist eine Forderung, die wir offiziell vertreten. Also beispielsweise wird behauptet, dass wir eine streng ethnisch reine Gesellschaft anstreben, was nicht der Fall ist. Wer sich mit der identitären Bewegung befasst hat, kennt den Begriff der ethnokulturellen Identität. Es wird behauptet, dass wir Staatsbürger mit Migrationshintergrund schikanieren möchten. Auch dazu gibt es auf unserer Website ein ausführliches Statement, dass das nicht wahr ist. Aber der Verfassungsschutz stellt diese Thesen einfach auf und man weiß ja auch, dass der weisungsgebunden ist und ja, die erfüllen da ihren Job und man kann sich einfach nicht wehren. Man kriegt auch kein Recht mehr vor deutschen Gerichten.
Was genau sollte in Portugal stattfinden?
Ich wollte dort hinreisen als Moderator auf einem Panel, wo Aktivisten diskutiert hätten über den nächsten Schritt. Also wir haben ja jetzt den Begriff der Remigration weitestgehend popularisiert. Ich würde behaupten, jeder kann bei seinem Nachbar klingeln und zumindest fragen, was er von dem Begriff hält. Jeder hat es schon mal gehört. Jetzt ging es natürlich darum, wie kann man den nächsten Schritt machen. Wir haben einige Parteien, die diese Forderungen aufstellen und in den Umfragen auf Platz 1 stehen. Wie kriegt man das jetzt hin, dass diese Forderung letztlich auch umgesetzt wird? Das wäre nichts anderes Kern der Debatte gewesen. Genau grundsätzlich ist die Idee beim Remigration Summit eben auch mal ausführlicher Zeit zu haben, zu diskutieren und auch mal einen Schritt zurückzunehmen und eben eine Debatte über die gesamte Lage, sag ich mal, der Parteien und des Vorfelds, ein Lagebild zu zeichnen. Wir achten natürlich darauf, dass keine unseriösen Personen sich an dem Diskurs beteiligen. Dennoch bin ich der Meinung, grundsätzlich, solange Leute sich nicht strafbar machen in ihren Forderungen, sollte man so souverän sein, dass man sich mit ihnen auseinandersetzen kann. Ich bin auch kein Freund von Kontaktschuld. Also nur weil jemand neben mir sitzt, der vielleicht eine andere Meinung vertritt, heißt es nicht, dass ich seine Meinung vertrete. Also daher, ich kann ausschließen, dass auf der Veranstaltung am Samstag, die ich an der Stelle nochmal ausdrücklich bewerben möchte, dass dort Menschen erscheinen, wo man sagt, mit denen könnte man keinen Umgang pflegen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich von Repression betroffen bin. Ich hatte schon eine Hausdurchsuchung. Ich musste mich auch schon vor Gericht verantworten für die Verwendung des Begriffs Remigration. Die Leute sind immer wahnsinnig freundlich. Die schämen sich auch fast für das, was sie jetzt tun müssen. Im Kern hilft es uns natürlich nichts, weil sie einfach blind ausführen, was von oben kommt. Und wie freundlich oder unfreundlich man dabei ist, während man mir Grundrechte verweigert, das interessiert mich eigentlich im Kern nicht. Also grundsätzlich, alle Beteiligten schämen sich. Ich habe noch nie was anderes erlebt, aber leider Gottes, sie führen aus. Niemand remonstriert und das finde ich in diesen Fällen teilweise schon gerechtfertigt und enttäuscht mich jedes Mal aufs Neue.
Die totalitäre Kontrolle unliebsamer Medien und Medienformen schreitet erneut voran. Nach dem European Digital Services Act, nach Faktenchecks, nach Shadowbanning, Demonetarisierung, willkürlicher Kanallöschung und Trusted Flaggern, nach Attacken auf unliebsame Journalisten durch Landesmedienanstalten, folgt nun ein Konzeptpapier der Landesmedienanstalten aus Nordrhein-Westfalen und Bayern. Beide wollen versuchen, Public-Value-Medien, also Medien, die sie als verlässlich definieren, in sozialen Netzwerken zu bevorzugen. Das soll dann einen öffentlichen Mehrwert bieten. Professor Michael Mayen erklärte, wie Plattformen wie YouTube, TikTok oder X reguliert werden könnten und welche Auswirkungen dies auf die Meinungsfreiheit hätte.
Ja, vielleicht gehe ich noch einen Schritt zurück und sage mal erstmal was zu den Landesmedienanstalten. Das sind ja eigentlich Lizenzierungsbehörden gewesen für den Privatfunk in den 80er Jahren geschaffen. Behörden, die bis heute von uns bezahlt werden müssen, von denen, die sich dem GEZ-System noch nicht entzogen haben. Da gehen 35 Cent pro Haushalt und Monat in diese Behörden. Das macht insgesamt 160, 170 Millionen Euro im Jahr. Das sind also schon gewaltige Behörden, an deren Spitze Karrierebeamte stehen. In Bayern ist Thorsten Schmiege seit 21 Chef und der kommt über das Bayerische Wirtschaftsministerium und die Staatskanzlei, wenn man so will, aus dem Herz der CSU-Machtzentrale in diese Behörden. Die sind mit dem Medienstaatsvertrag vom November 2020 auch zuständig geworden für alle Internetangebote, für alles, was im Journalismus im Netz läuft, ohne dass man sich einer der großen Selbstkontrolleinrichtungen, sagen wir dem Deutschen Presserat, angeschlossen hat. Seitdem wird unter sehr vagen Gesichtspunkten, journalistische Sorgfalt ist da das Schlagwort, geprüft, ob Angebote, sagen wir, wie Alexander Wallasch, der ja gerade ein Verfahren laufen hat, Multipolar oder Apolut, ob die Wahrheit mit der gebotenen Sorgfalt geprüft haben. Da steht also ein Riesenapparat relativ kleinen Online-Journalisten gegenüber und triezt diese mit Verfahren. Das läuft also seit 2020. Seit 2022 haben wir eine Liste mit Angeboten, die einen besonderen Beitrag zur Meinungs- und Willensbildung leisten. Das ist die Übersetzung von Public Value. Die sollen auf Smart-Fernsehern zum Beispiel in Apps bevorzugt werden. Dieses neue Papier geht noch einen Schritt weiter, fordert von Digitalplattformen, dass sie Angebote, die einen Stempel von diesen Landesmedienanstalten bekommen, bevorzugt anzuzeigen, am besten sogar durchgesetzt mit einer Quote. Was muss sozusagen auf der Startseite zu sehen sein und was kann dann weiter hinten auftauchen? Servus TV war interessanterweise in dieser ersten Liste von 2022 auch als ein Public Value Angebot gelistet, also das bevorzugt anzuzeigen. Und jetzt geht's aber bis runter zum einzelnen journalistischen Magazin, sagen wir sowas wie Report oder Monitor, die werden dann sicherlich einen Public Value Stempel bekommen und werden dann bei entsprechenden Suchen im Internet bevorzugt angezeigt. Das heißt, dass so Sachen wie den Kontrafunk nur noch Leute finden werden, die tatsächlich danach suchen, die wissen, dass es den Kontrafunk gibt, dass dort Interviews laufen, die interessanter sein können als das, was öffentlich-rechtliche oder die großen privaten Medienkonzerne zum Beispiel anzubieten haben. Das wird dem normalen Menschen nicht mehr angezeigt. Insofern haben wir dann ein staatlich kuratiertes Medienangebot, denn wir wissen, dass bei Google und anderen Suchmaschinen die meisten nicht über die erste Seite hinausgehen. Wenn da also lauter Public-Value-Angebote auftauchen, wird man anderes gar nicht mehr finden können. Wenn dieses Papier der Landesmedienanstalten Wirklichkeit wird, das muss ja erst noch hinein in den digitalen Medienstaatsvertrag, das ist das Konstrukt, an dem die Länder gerade basteln. Wenn das also Wirklichkeit wird, dann werden die Landesmedienanstalten entscheiden. Das haben sie ja bei Smart TV und Apps auch schon getan. Diese Behörden mit ein bisschen mehr als 1000 Mitarbeitern, politisch besetzt, in den Aufsichtsgremien besetzt von den Landesparlamenten, die sind also noch sehr viel stärker am Start dran, als dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind, wo ja immerhin noch ein paar Kontrolleure von außen kommen konnten, um den Staatsfunkcharakter ein bisschen zu kaschieren. Und da wird also letztlich der Staat darüber entscheiden, welches Angebot wertvoll ist und welches so weit unterdrückt werden muss, dass es kaum noch zu finden ist. Ich meine, damit wird letztlich eine Praxis legalisiert, eine Praxis offiziell, die ja ohnehin schon läuft. Über den Digital Services Act haben wir heute schon Shadowban-Verfahren, die zum Beispiel Hinweisgeber oder Faktenchecker einsetzen, um Angebote, die nicht dem herrschenden Narrativ entsprechen, eher weiter hinten zu listen. Das ist eine weiche Form der Zensur, denn die Sachen sind ja weiter da. Man kann sich also als Alexander Wallasch, als Kontrafunk, als Multipolar nicht beschweren, dass man gelöscht worden sei, aber man wird halt nicht mehr gefunden. Insofern ist das schon perfekt gemacht, wenn man denn digitale Medienumgebungen in seinem Sinne kontrollieren möchte. Musik.
Innerhalb der vergangenen 25 Jahre hat Deutschland zwischen 200 und 285 Milliarden Euro für Entwicklungshilfe in Afrika geleistet. Damit wurden Projekte für Infrastruktur, Wasser- und Stromversorgung, Ernährungshilfen, Bildungsprojekte und vieles weitere finanziert. Doch wie effektiv und langfristig wirksam sind all diese Gelder? Der frühere deutsche Botschafter Volker Seitz berichtete aus jahrelanger Erfahrung in Afrika, weshalb das System aus seiner Sicht gescheitert ist.
Seit ich mich mit Entwicklungshilfe beschäftige, war das Ziel, Lebensbedingungen in armen Ländern zu verbessern, besonders in Afrika. In der Realität kann ich das nicht bestätigen. Mangels Rechenschaftspflicht und Korruption erreichen die Gelder nicht die Bevölkerung. Milliarden fließen in Ministerien, Hilfswerke, NGOs, Beratungsfirmen und immer neue Förderprogramme. Zugleich lässt sich oft kaum mehr nachvollziehen, welche Projekte den Menschen vor Ort tatsächlich helfen und welche vor allem dem eigenen Betrieb zu erhalten nutzen. Es ist ein echtes Problem geworden, weil wir immer glauben, wir würden nur Gutes tun. Aber weil die tatsächlichen kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Regeln vor Ort meist nicht verstanden werden, wenn die Bevölkerung ein Projekt nicht als ihr eigenes ansieht, wird es auch keine Wartung funktionieren, auch bei Brunnen nicht. Anders wäre es, wenn lokale Handwerker geschult und bezahlt würden und dabei Arbeitsplätze geschaffen würden. Man findet auch in der afrikanischen Literatur, und damit beschäftige ich mich auch, weil es ein Spiegelbild der tatsächlichen Verhältnisse sind, dass die Afrikaner das eigentlich selbst können. Viele afrikanische Freunde machen sich lustig darüber, wenn sie sagen, da kommen die Europäer, die noch nie einen Brunnen bei sich selber gebaut haben, die meinen, sie könnten uns jetzt einen Brunnen bauen. Und manchmal werden sie an falschen Stellen gebaut, weil eben kulturell dort, wo die Menschen denken, da sind Geister. Das will ich jetzt nicht abwerten, sondern das habe ich selbst erlebt, dass dann, weil dort auch gar kein Wasser floss, hat man gesagt, hätte der auf uns gehört, dann hätten wir das anders gemacht. Oder diese Brunnen werden zum Beispiel gebaut bei einem Chef, der dann noch Geld verlangt von den Leuten, die dort Wasser holen wollen. Unsere Entwicklungshilfeindustrie ist personell und finanziell so gigantisch, dass es schwer vorstellbar ist, wie sie auf ein vernünftiges Maß zurückgeschraubt werden kann. Wir müssen auf ein Ende der bisherigen Entwicklungshilfe hinarbeiten. Wir können Afrika nicht retten. Entwicklungshilfe stabilisiert nur korrupte Regime und die Bevölkerung, die eigentlich davon profitieren soll und von so femininer Außenpolitik oder Entwicklungspolitik, das verstehen die überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie fühlen sich bevormundet. Ich finde, die Prinzipien, die Entwicklungshilfe künftig oder überhaupt folgen sollte, ist ähnlich wie in der Europäischen Union. Es wird das Subsidiaritätsprinzip missachtet. Wir handeln, statt die Betroffenen handeln zu lassen. Heute werden Projekte umgesetzt, nur um Budgets zu rechtfertigen, auch wenn vor Ort überhaupt kein Bedarf ist. Niemand sollte den Afrikanern übrigens mehr einreden, dass sie ihre Probleme nicht selber lösen könnten.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr diskutiert Kontrafunk-Chef Burkhard Müller-Ulrich in Carte Blanche mit namhaften Fachmännern aus der Psychiatrie über psychiatrische Diagnosen von vor allem zugewanderten Gewalttätern. Wir hören uns wieder am 6. Juni ab 5 Uhr morgens. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Meyer.